willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Dennis aus Berlin. Dennis hat sich mit 18 das erste Buch über Aktien gekauft und investiert nun seit 4 Jahren in Aktien. Und ich freue mich heute, mit ihm über seine Erfahrungen als Aktienanleger zu sprechen. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
Hallo Saskia, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Und weil du das mit dem Buch mit 18 meintest und mit den 4 Jahren, klingt so, als wäre ich 22, aber nee, ich bin doch schon 31.
Na Mensch, ja. Es sei auch das beste Alter, würde ich sagen. Hast du auf jeden Fall dann noch ein bisschen Zeit gebraucht.
Ja.
Mit 18 das erste Buch und doch jetzt erst dann das Ganze noch ein bisschen liegen gelassen, wachsen lassen, sich fruchten lassen. Wie kam es denn dazu, dass du dann doch erst gesagt hast, mit Mitte 20, jetzt geht's los?
Ja, Auslöser war letztendlich eigentlich ein bisschen ein Kumpel, der damals angefangen hatte, sich mit P2P-Krediten, also Kredite, die man halt von privat an andere Private ausgibt, zu beschäftigen. Und das Einzige, was ich bis dahin kannte, waren Tagesgeldkonten, wo man zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, 1,5% Zinsen oder 1% Zinsen bekommen hat. Und als er dann mit irgendwelchen P2P-Krediten ankam, wo man irgendwie 10 und mehr Prozent bekommen hat, klang es erstmal interessant. Und das hat mich so langsam an das ganze Thema Investieren rangeführt und im Nachhinein auch wegen dem gleichen Freund dann noch mit Aktien, weil da hat er noch angefangen und ja, macht halt Spaß, wenn man sich darüber austauschen kann und das nicht alles alleine machen muss. Und so hat sich das dann alles so ein bisschen entwickelt. Das Buch habe ich allerdings leider nicht gelesen, was ich mit 18 gekauft habe. Das habe ich dann irgendwann mal gefunden, Jahre später noch verschweißt. Wie das halt so ist, wenn man 18 ist und viele Ideen noch hat und dann macht man einige Sachen halt doch nicht.
Was war das für ein Buch?
Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, muss ich zugeben, aber es war halt so ein Einsteiger-Börsenbuch, wo es einfach darum ging, einfach ein bisschen die Börse zu erklären, was sind Aktien und was kann man da so machen.
Ja, okay. Und nie gelesen, also ist immer noch eingeschweißt und liegt zu Hause rum.
Ich muss zugeben, ich habe es irgendwann dann mal weggegeben, weil ich habe es halt dann mal irgendwann wiedergefunden, als ich schon ein bisschen mehr Wissen über Aktien hatte und andere Bücher gelesen hatte und mir dann vielleicht auch ein bisschen ignoranterweise dachte, naja gut, wahrscheinlich wird es dann nichts mehr Neues lernen, vor allem, weil das Buch ja dann auch schon ein bisschen älter war. Und deswegen habe ich es mittlerweile auch gar nicht mehr. Also ich habe es nie gelesen und einfach weggegeben.
Naja, aber das ist ja auch gut. Wenn du es weggegeben hast, dann hat sich jemand anderes über das Wissen aus dem Buch gefreut.
Genau, ja.
Wenn du dein Wissen nicht aus diesem Buch hergeholt hast, wie bist du da rangegangen und hast dir eben in diesem Thema, neben dem Austausch mit deinem Kumpel, das Wissen angeeignet?
Also viel YouTube auf alle Fälle. YouTube ist da wirklich sehr, sehr hilfreich, finde ich. Da gibt es ja auch mittlerweile so viele, die da was machen. Da kann man sich eigentlich auch noch aussuchen, wie man persönlich so ein bisschen mag. Ist ja auch mal so ein Argument vielleicht teilweise.
Und, ja, welchen Kanälen folgst du da?
Größtenteils folge ich dem Aktienfinder und ansonsten noch Aktien mit Kopf. Das sind so die Hauptkanäle. Also ich habe noch ein paar andere, wo man ab und zu mal so durchguckt oder wo man bei Facebook dann mal was sieht. Aber das sind eigentlich so die Hauptkanäle, die ich öfter mal gucke.
Ja, der Käufer von Aktien mit Kopf, der ist ja auch wirklich sehr aktiv und sehr, sehr groß mit seinem Kanal.
Definitiv, ja.
Sache, und ich kenne auch den von Versicherungen mit Kopf, da ist ja auch so eine Reihe draus entstanden.
Richtig, ganz viele hat er da. Versicherungen mit Kopf, Immobilien mit Kopf, Aktien mit Kopf, da gibt es, glaube ich, alles Mögliche.
Ja. Ist ja auch ein cooler Ansatz, also einfach dieses wirklich vorher zu überlegen, was man denn da überhaupt so tut.
Ja, macht Sinn.
Wie bist du da vorgegangen, als du das erste Mal in eine Aktie investiert hast? Mit Kopf oder ohne Kopf?
Schon so ein bisschen mit Kopf, weil ich mir halt da, also ich habe mich damals halt ein bisschen erkundigt auch, wo es halt dann so rumging, okay, was macht man jetzt, kauft man jetzt irgendwie so eine Aktie für 50 Euro oder muss man gleich irgendwie für 20.000 kaufen, was ja so ein bisschen das, glaube ich, Vorteil ist von vielen Leuten, die denken sich, oh, Aktien kann ich mir nur kaufen, wenn ich reich bin. Und da, was ich damals für mich so herausgefunden hatte, war, dass viele so empfehlen, man sollte nicht für weniger als 1.000 Euro Aktien kaufen, weil die Kosten dann einfach relativ hoch sind. Das heißt nicht, dass man es nicht machen darf oder so, aber klar, die Kosten sind halt oft einfach nicht nur prozentual, sondern, weiß ich nicht, 5 Euro generell schon mal oder so. Und wenn du eine Aktie kaufst für 50 Euro, dann sind es schon mal 10% Gebühren, was halt ganz viel ist. Und da hatte ich halt einfach ein bisschen Angst, okay, wenn ich jetzt 1.000 Euro investiere und die dann irgendwie weg sind, ist natürlich schon nicht so schön. Und deswegen habe ich mich halt schon ein bisschen vorher erkundigt, einfach in einigen Facebook-Gruppen oder halt auch auf den YouTube-Kanälen, auf was man so ein bisschen achten muss. Und ich habe die Aktie auch noch, die ich mir damals gekauft habe. Also die,
ja, cool. Was war das für eine Aktie? Oder was ist das für eine Aktie, wenn du sie noch hältst?
Das ist die Münchner Rück, die ich noch habe. Habe ich sie auch nie nachgekauft oder irgendwas, aber ich halte sie immer noch.
Sehr gut. Und also bist du zufrieden noch mit dieser ersten Anlageentscheidung, die du hast?
Doch, ja, passt immer noch. Also ich habe auch mein Investitionsmuster, sage ich mal, dem nicht geändert, deswegen passt die da noch ganz gut rein und ich bin auch mit dem, was die jetzt noch so machen, ganz zufrieden.
Sehr schön, ja, cool. Das heißt, du hast da dann 1.000 Euro investiert oder was war dann schlussendlich die erste Anlagesumme?
Genau, das waren dann die 1.000 Euro und ja, momentan mittlerweile sind es, ich weiß gar nicht, daraus 1.500 geworden oder 1.400, also die ist bislang ganz gut gelaufen, die Aktie, dazu gab es ja noch Dividenden, also ja, habe vielleicht nicht so viel überlegt, wie ich heute überlegen würde damals bei dem Kauf, aber es ist trotzdem ganz gut gelaufen.
Ja, ja. Wie würdest du da heute rangehen an die Sache, mit dem Wissen, was du dir jetzt so in den letzten Jahren angeeignet hast?
Also was ich aber gemerkt habe, ich habe auch ein paar Fehlgriffe mir geleistet und also ich finde es immer schwierig, man sollte sich nicht zu viel erkundigen am Anfang, weil es gibt halt auch so die typischen Leute, die dann halt tonnenweise Bücher lesen und einfach am Ende sich aber trotzdem nie trauen, was zu machen. Und ich finde, viel Erfahrung kommt halt auch einfach erst, oder eigentlich Erfahrung kommt generell nur mit Praxis und nicht nur mit Lesen.
Ja.
Deswegen, ich finde es wichtig, was zu machen, nicht nur rumzusitzen und zu sagen, ja, ich würde, ich könnte oder irgendwas. Ansonsten, was ich für mich aber gemerkt habe, was für mich auch so eine kleine Lehre war, wo ich damals ein bisschen Fehler gemacht habe, war einfach ein bisschen mehr auf den Preis der Aktie zu gucken. Also ich habe halt Aktien, wo ich mir dachte, ja gut, was soll da schon passieren, das wird schon passen, habe mir ja kurz angeguckt, okay, letzten 3 Jahre sahen gut aus, kaufe ich mal. Und ich habe mein Geld da jetzt nicht komplett verloren, aber zumindest habe ich etwas Geld verloren. Und mittlerweile
ist an einem ungünstigen Zeitpunkt also eingestiegen.
Genau, weil ich halt einfach überhaupt nicht darauf geachtet habe, was der Preis so sagt. Und das mache ich mittlerweile auf alle Fälle anders.
Ja, ja. Welche Indikatoren guckst du dir da jetzt so an beim Pricing? Also um irgendwie zu bewerten, ob die Aktie gerade günstig oder teuer ist?
Ja, ich nutze da den Aktienfinder, der kann da ganz coole Sachen. Ich weiß nicht, kennst du den Aktienfinder? Aktienfinder.net?
Nee, den kenne ich tatsächlich noch gar nicht.
Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist halt eine Webseite. Kostet, ich glaube, 10 Euro im Monat oder sowas. Also sind so Jahresbeiträge oder halt monatlich. Ist es aber wirklich vollkommen wert, weil das Tool gibt halt einfach so viel Insights und so viele Informationen. Und da wird halt einiges angezeigt, wie irgendwie der Fair Value basierend auf irgendwie den KGV, auf basierend auf der Dividende, auf basierend von was weiß ich. Ich glaube, die haben 4 oder 5 verschiedene Indikatoren, wo sie ja halt zeigen, im Vergleich zur Historie, wie ist die Aktie bewertet. Und natürlich sagt die Historie jetzt zwar nicht aus, dass es in den nächsten 10 Jahren genauso weiterläuft, aber es ist halt meistens schon mal ein sehr guter Indikator.
Ja, es geht da ja um die Qualität der Aktie, ne? Also das sollte man sich ja vor einem Investment immer fragen, wenn ich eben ja nachhaltig investieren will, ist das ein gutes Unternehmen, in das ich mein Geld investiere? Und da hilft natürlich dann so ein Tool weiter, dort sich ja ein Bild zu machen und die Aktie eben bewerten zu können.
Genau.
Cool, dass du sowas nutzt.
Ja. Und das ist da wirklich super. Also am Anfang war ich so ein bisschen zurückhaltend, dachte mir so, ja, da will ich eigentlich ein Geld für bezahlen. Vor allem mit dem Hintergrund, dass halt nicht alle, aber viele der Informationen im Netz auch so verfügbar sind. Und da hatte ich mir dann halt auch selbst ein kleines Tool geschrieben, was einen ähnlichen Ansatz hatte. Aber am Ende war halt einfach dann die Beschaffung der Daten wirklich das Problem. Also wenn man historisch gesehen für viele Firmen, für viele Jahre Daten haben will, dann kriegt man die nicht so einfach kostenlos. Und ich hatte natürlich auch keine Lust, jetzt Riesensummen zu bezahlen für irgendwelche Datenlieferanten. Und ja, dieser Aktienfinder wirklich, also ja, kann ich nur empfehlen. Der liefert sehr, sehr viele Insights.
Und was sind deine Ziele beim Anlegen? Also was verfolgst du eben mit deinen Aktieninvestments?
Letztendlich, mein Ziel wäre es, nicht nur mit Aktien, aber einfach generell, ich mag passives Einkommen, wie es ja oft immer schön betitelt wird. Und letztendlich muss man für jedes Einkommen irgendwie entweder initial oder auch weiterführend irgendwas machen. Aber ich finde halt diesen Ansatz schön, sei es, weiß nicht, man kauft sich eine Immobilie, hat dafür Mieteinnahmen, man kauft sich eine Aktie, die zahlt Dividenden oder so eine ganzen Sachen. Das ist was mich reizt. Und das ist letztendlich auch mein Ziel dabei. Also einfach mir ein gewisses passives Einkommen aufzubauen. Jetzt nicht zwangsläufig so viel, dass ich davon wirklich leben kann, weil das ist dann schon ordentlich. Habe natürlich nichts dagegen, wenn es soweit kommt. Aber Ziel wäre eigentlich eher, dass ich ein gewisses passives Nebeneinkommen noch habe, was mir dann einfach alles ein bisschen, was mir ein bisschen mehr Freiheit gibt, was meinen Job auch angeht, oder dass ich dann vielleicht nicht mehr 40 Stunden arbeite, sondern nur 30, oder so wäre mein langfristiger Plan.
Ja, das ist ein schöner Ansatz. Das heißt, so, du legst auch deinen Fokus so auf Dividendentitel, eben, dass die wirklich regelmäßig auch dir Einkommen durch die ausgeschütteten Dividenden generieren.
Genau, das ist, also ich habe auch nur Aktien, die Dividenden ausschütten, und das ist eigentlich auch mein Hauptfokus. Also wenn ich mir Unternehmen angucke, ich sage jetzt mal Beispiel Amazon, da kann man seit Jahren ja sehen, dass das Ding einfach nur nach oben geht, aber ist für mich einfach keine Aktien, die ich investiere, weil sie keine Dividenden bezahlen, und damit fühle ich mich eigentlich ganz wohl mit diesem Ansatz.
Ja, sehr schön. Und als du so am Anfang standest, welche Schwierigkeiten hattest du da noch so? Also ja, hast du dich gleich bei deinem ersten Investment mit der Münchner Rück richtig wohlgefühlt, oder hast du da doch irgendwo noch so zittrige Hände gehabt, als du den Kaufbutton geklickt hast?
Ja, hatte ich wirklich. Ich habe auch mit meinem Kumpel, also kurz bevor ich es gemacht habe, nochmal geschrieben, so, ja, soll ich das jetzt wirklich machen? Ich mache das jetzt, und ich hatte schon ein bisschen zittrige Hände. Ich weiß gar nicht, was so meine konkreten Probleme oder Ängste waren. Es war halt einfach immer 1.000 Euro ist eine Menge Geld. Und wenn man sich damit nicht auskennt, denkt man sich so, oh, wer weiß, was passiert. Morgens Unternehmen pleite und mein ganzes Geld ist weg. Deswegen, ich glaube, ich hatte keine konkreten Probleme. Einfach nur ein bisschen Angst vor der ganzen Sache, weil es einfach was Neues war. Und teilweise finde ich es auch ein bisschen, die Information generell im Internet, die Informationsflut ist halt echt ein bisschen viel teilweise. Und da halt herauszufiltern, was halt wirklich interessant für einen ist, was richtig ist und was auch wichtig ist, das finde ich auch heutzutage noch ein bisschen schwer.
Und was hilft dir dabei? Also was hat dir dann auch geholfen, diese Angst quasi zu überwinden und es einfach ja trotzdem zu machen und eben auch nicht nach der ersten Aktie der Münchner Rück stehen zu bleiben, sondern da auch weiter am Ball zu bleiben?
Ja, ich glaube, ich hatte erstmal Glück, dass das Investment nicht in die Hose gegangen ist. Wahrscheinlich hätte es dann anders ausgesehen. Aber wie gesagt, die Aktie habe ich noch und läuft auch noch gut. Ich glaube, das war ein Punkt auf alle Fälle. Ich habe halt gesehen, ja gut, okay, das funktioniert ja. War dann auch motiviert, wenn dann irgendwann mal die erste Dividende kam, weil letztendlich, das war ja mein Ziel, und es fühlt sich irgendwie schon schön an, wenn man quasi zu Hause sitzt, gerade nichts macht und dann auf dem Handy eine Notification bekommt, wo drauf steht, oh, man hat Überweisung bekommen und quasi nichts dafür gemacht, sage ich mal. Das ist natürlich ganz schön.
Ja.
Ich glaube, das war so das.
Ja, das ist ja das Schöne als Aktieninvestor, dass man ja wirklich eine Teilhabe an dem Unternehmen hat, in das man investiert. Mhm. Und so partizipiert man natürlich auch an den Gewinnen. Also ich habe letztens jetzt gerade hier von der BASF, da bin ich Aktionärin, ja, und ja, habe das Schreiben, also die Einladung zur Hauptversammlung bekommen und habe mich auch richtig geehrt gefühlt.
Ja, das kenn
Leider
ich.
Findet dieses Jahr online statt. Aber also ich finde auch, wie du gerade sagtest, das ist ein cooles Gefühl, wenn man dann so die Nachricht bekommt, hey, es wurde ein Gewinn ausgeschüttet, oder man bekommt eben auch so einen Brief. Auch wenn man da so mit einem ganz, ganz klitzekleinen prozentualen Ansatz Teilhaber ist. Aber man ist ja eben Teilhaber eben, ne, an diesem Sachwert, an diesem Unternehmen.
Richtig, ja. Ich fand das auch schön. Also auch als das erste Mal oder auch jetzt, wenn ich noch Briefe von dem bekomme, man fühlt sich halt irgendwie schon so, oh ja, man fühlt sich ein bisschen besonders irgendwie. Auch wenn man einer von ein paar Millionen ist, wie du gerade schon meintest, man hat ja in der Regel einen ganz kleinen Anteil nur. Aber es fühlt sich doch irgendwie schon schön an. Und was ich auch wieder interessant finde, wenn man, ich habe ja Unternehmen zum Beispiel aus dem Konsumgütersektor, und wenn man dann einfach mal bei Edeka rumläuft oder sowas und dann irgendwas kauft und feststellt, ach, das ist ja ein Produkt von der Firma, von der ich Aktien habe, also mich freut das immer zumindest.
Ja, kann ich verstehen. Und wie hast du herausgefunden, dass so die Anlageklasse Aktien für dich das Richtige ist? Weil du hast ja zu Beginn gesagt, dass dein Kumpel auch mit P2P-Krediten am rumhantieren ist. Du bist dann aber in Aktien eingestiegen, als er dann auch da unterwegs war. Warum nicht in P2P-Kredite oder auch andere Anlageklassen, sondern eben Aktien?
Also P2P, muss ich sagen, habe ich auch gemacht. Ich glaube, so ein Jahr oder so habe ich es gemacht, und es lief auch alles ganz gut.
Ah, ja,
habe auch keine Ausfälle gehabt oder sowas. War damals bei Mintos und Twino hauptsächlich aktiv. Das waren damals somit die größten. Mittlerweile gibt es ja, weiß nicht, hunderte Plattformen von denen. Und es lief auch gut, aber es wurde halt auch immer wieder in jedem YouTube-Video und in jedem Blog-Eintrag und so wurde auch immer wieder gesagt, ja Leute, ja, denkt aber dran, das ist halt schon vielleicht ein bisschen höheres Risiko, weil ihr da Kredite rausgebt an irgendwelche Leute, die Plattformen sind noch nicht so richtig etabliert, keiner weiß, was passiert, wenn es mal eine Finanzkrise oder so gibt. Das hat mir immer so ein bisschen im Hinterkopf gelegen so. Und da bin ich dann irgendwann einfach von P2P halt weggegangen zu Aktien. Und Aktien sind halt auch relativ einfach zu machen, also im Vergleich zum Beispiel zu Immobilien, was auch ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige. Aber der Einstieg in Immobilie ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, als jetzt online bei meinem Broker irgendwie 2 Klicks zu machen und mal für 1.000 Euro eine Aktie zu kaufen. Deswegen finde ich diese geringe Hürde für den Einstieg in Aktieninvestments, die ist super.
Ja, das stimmt. Heutzutage ist das ja, super einfach mit dem ganzen Online-Banking und Online-Depots. Auch die Kostenstrukturen sind ja mittlerweile überhaupt nicht mehr mit denen zu vergleichen. Ich erinnere mich noch, in der Bank damals habe ich viel mit auch älteren Kunden zusammengearbeitet und die waren auch immer total erstaunt, wie schnell das geht. Denn mittlerweile, weil die immer gesagt haben, früher musste ich hier noch anrufen und, ja, genau. und die Order durchgeben. Und dann hat das aber auch noch ein bisschen gedauert, ein paar Tage, bis die dann tatsächlich ausgeführt wurde und man wusste nicht, zu welchem Kurs und so. Das ist ja heute total einfach mit Echtzeitkursen und allem. Also wie du schon sagtest, also der Einstieg ist da echt im Vergleich zu damals wirklich gut mittlerweile.
Auf alle Fälle, ja. Da auch wirklich immer Hut ab. Also ich habe das natürlich auch nie gemacht, so mit dem Anrufen bei der Bank. Aber man liest ja teilweise doch mal wieder in irgendwelchen Büchern oder hört es in irgendwelchen Podcasts oder so, wo Leute dann davon berichten, wie das damals war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das damals nicht gemacht hätte, weil einfach die Hürde war so hoch. Der Aufwand, den man betreiben musste, um sich News zu besorgen, der war viel größer. Heutzutage, wie du schon sagst, man geht ins Internet, man kriegt Realtime-Kurse, man kriegt News, man loggt sich bei seiner Bank ein und kauft dann da irgendwas. Das ist halt super easy.
Ja, absolut. Hast du schon mal, also du hast ja gesagt, bei der Münchner Rück, da hast du bisher dir nicht die Finger verbrannt mit deinem ersten Investment, also bist gleich mit einer positiven Erfahrung gestartet, was ja gut ist. Hast du mit weiteren Investments, die du gemacht hast, schon mal Geld verloren und wie bist du auch dann damit umgegangen, wenn das der Fall war?
Ja, habe ich. Also ich habe 2 Beispiele für Unternehmen. Eins habe ich allerdings noch, das habe ich noch nicht verkauft. Also da bin ich nur im Minus, aber habe es noch in meinem Depot. Das wäre Siemens zum Beispiel und das andere ist Daimler. Und das war halt damals so ein bisschen so der naive Ansatz, wo ich ja auch meinte, ich habe mich nicht wirklich mit irgendwelchen Preisen oder so beschäftigt von Aktien. Da war einfach der Ansatz, okay, ja gut, Daimler ist ein super Unternehmen, ich mag Autos, was soll da groß passieren? Und das gleiche eigentlich bei Siemens, wo ich mir dachte, gut, Siemens ist so ein Riesenkonglomerat, das ist weltweit tätig. Das kann ja nur bergauf gehen eigentlich. Und das wird vielleicht auch stimmen in den nächsten paar Jahren oder so. Aber zumindest habe ich damals, ich habe gekauft bei 127 Euro oder so. Kurz danach war es mal einmal bei 128, 130. Und seitdem dümpelt es irgendwo bei 100 rum. Und das ist schon ein paar Jahre her. Deswegen, ja. Da habe ich mich schon ein bisschen mit verbrannt. Wobei Siemens halt, wie gesagt, Siemens habe ich auch nicht mehr, stimmt. Ich habe Siemens und Daimler verkauft und habe damit... Ich habe ja immer quasi diese 1.000-Euro-Regel gehabt. Mit Daimler und Siemens habe ich jetzt auch nicht so viel Geld verloren. Das waren, ich glaube, so 400, 500 Euro vielleicht, was natürlich eine Menge Geld erstmal ist. Aber wenn man dann nebenbei sieht, dass andere Investments gut laufen und das quasi immer eigentlich wieder rausreißen, dann finde ich, geht es. Und dementsprechend war es für mich auch nicht so schlimm. Für mich war es sogar ein richtiger Befreiungsschlag eigentlich. Also als ich die beiden Aktien verkauft habe, habe ich mich dann auch wohler gefühlt, als mit der Aktie, die ich hatte, wo quasi ja das Geld noch nicht ganz weg war, weil es war ja noch nicht verkauft. Aber das war immer so, ich dachte mir, nee, ich weiß nicht, kann mich damit nicht identifizieren und passt mir alles nicht. Und als ich sie verkauft habe, war das ein richtiger Befreiungsschlag.
Ja, sehr gut. Also es ist auch ein guter Hinweis, so dass du sagst, eben irgendwann muss man auch die Entscheidung treffen, wenn man damit kein gutes Gefühl mehr hat und auch irgendwo... seine Anlageentscheidung dann korrigiert, ne? Und dann eben auch die Entscheidung zu treffen, so ich realisiere zwar jetzt den Verlust, aber bin dann da eben auch raus und auch raus aus dem Risiko, gegebenenfalls dann noch weitere negative Entwicklungen mitzunehmen. Und ich meine, wenn man investiert, dann gehört so ein Verlieren auch dazu. Also es ist ja im Leben so überall irgendwie, man sagt ja, also als Kind lernt man ja, dass man auch verlieren können muss, so im Sport. Und genauso ist es ja auch an der Börse. Und auch da hast du ja gerade gesagt, es ist ja wichtig, dass man eben viele verschiedene Investments am Laufen hat. Und das eine läuft gut, das andere läuft dann halt mal nicht so gut. Aber wenn man in Summe eben sein Portfolio so ausrichtet, dass das gut ausbalanciert ist, dann gleicht das sicher aus und im besten Fall ist eben das gesamte Portfolio, die gesamte Rendite dann eben am Ende des Tages positiv und nur gewinnen können wir alle nicht, dann würden wir auch alle Lotto spielen, wenn man immer nur gewinnen würde.
Ja, das wäre gut, ja. Die Leute sagen ganz gern immer mal, ja gut, jetzt bin ich bei meiner Aktie schon 50% im Minus, jetzt ist es mir auch egal, was soll halt noch passieren. Naja, was passiert halt noch? Im schlimmsten Fall, die anderen 50% sind auch noch weg und ich finde es immer so ein kleiner Trugschluss, wenn die Leute sich denken, naja, gut, jetzt sitze ich das aus. Das kann funktionieren, das stimmt. Wir haben ja gerade aktuell das Beispiel Wirecard. Da dachten sich auch viele Leute, das sitze ich aus. Ob das noch gut geht, weiß ich nicht.
Ja, Nee, das stimmt. Also auch, ja, sehr spannend. Man muss, wie wir gerade schon gesagt haben, halt irgendwann auch die Entscheidung treffen, will ich das noch weiter tragen, dieses Risiko? Bestenfalls ist es sogar so, das habe ich gelernt, als ich eben angefangen habe zu investieren, dass man sich schon vorab eben einen Plan macht. Also wirklich, ja, die Emotionen quasi rausnimmt und es gar nicht erst so weit kommen lässt, sondern vorab schon festlegt, mit wie viel, wie viel Prozent des Betrages man tatsächlich eben bereit ist, den Verlust zu tragen und ja, wann eben der Zeitpunkt ist, zu verkaufen, dass man das gar nicht so dem Zufall und der Emotionen überlässt, wenn man dann in so einem Moment drin steckt, sondern einfach ja, einen festen Plan hat und den dann auch durchzieht.
Das ist wirklich am besten, ja. Also da, ich kenne auch diesen Ansatz, finde ihn auch sehr gut. Muss selbst sagen, dass ich ihn noch nicht richtig verfolgt habe. Mein Ansatz ist ja eher so ein bisschen mehr buy and hold, deswegen verkaufe ich eh kaum Aktien. Aber eigentlich ist es genau das Richtige, habe ich auch immer mal gelesen. Man sollte sich eigentlich in beide Richtungen Ziele setzen und sagen, wenn die Aktie über x Prozent macht, dann verkaufe ich sie oder unter x Prozent, dann verkaufe ich sie. Weil sonst ist es halt, wie du schon sagst, so ein Gefühlsding. Man denkt sich halt, ja, oh Mist, jetzt bin ich 10% im Minus. Naja, ich warte mal noch. Und am nächsten Tag bist du 15% im Minus. Naja, ich warte mal noch, das wird schon wieder. Und irgendwann bist du dann bei 90% im Minus. Und dann ist vielleicht zu spät. Aber es ist natürlich auch
die Telekom-Aktie lässt grüßen.
Ja, zum Beispiel, ja. Das ist auch so ein Beispiel, genau. Aber es ist gut, ja, dass du das so machst. Also ich habe es bislang noch nicht so richtig verfolgt, auch wenn ich es immer im Hinterkopf habe, dass das eigentlich eine gute Regel ist. Aber es ist auch gar nicht so einfach zu verfolgen, finde ich.
Nee, das stimmt, weil man eben ganz sich selbst dazu zwingen muss, rational zu handeln. Mhm. Und das liegt einfach nicht in der Natur des Menschen. wir sind ja emotionale Wesen.
Ja, auf alle Fälle. Das kommt immer mit da rein, ja.
Gab es denn schon eine Aktie, die sich so gut entwickelt hat, dass du gesagt hast, so, also jetzt nehme ich hier mal die Gewinne mit?
Also ich habe eine Aktie mit Gewinn verkauft, allerdings nicht unbedingt, weil ich gesagt habe, die Gewinne sind so gut, dass ich die mitnehmen will. Das war Amadeus Fire, ist so ein Personaldienstleister letztendlich, die suchen halt Jobs oder die suchen Mitarbeiter für Unternehmen. Und ich war mit denen auch sehr zufrieden. Ich war auch zwischenzeitlich bei, ich glaube, 110% im Plus oder sowas. Dann jetzt durch Corona sind sie ein bisschen abgestraft worden und ich war am Ende bei, ich weiß nicht, 60% oder 70% im Plus. Und der Grund für den Verkauf war am Ende aber eigentlich, dass ich festgestellt habe, dass die meisten amerikanischen Unternehmen, die ich habe, A, nicht so krass runtergegangen sind wie die deutschen und B, auch ein bisschen stabiler sind, was Dividendenzahlung angeht. Und das ist ja nur mein Ziel. Und Amadeus war zum Beispiel eine Firma, die die Dividende komplett gestrichen hat. Sixt hat die Dividende komplett gestrichen. Und das ist natürlich in Krisenzeiten ein Stück weit auch verständlich. Aber wenn man dann sieht, dass irgendwie in den USA ganz viele Firmen genau das nicht machen und schon seit, weiß nicht, 50 Jahren Dividende zahlen, hat mich das dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will jetzt nicht alle deutschen Unternehmen loswerden, aber ich will ein bisschen mehr USA-lastig investieren. Und da war dann Amadeus Fire ein ganz guter Kandidat, weil war ein deutsches Unternehmen, ist gut gelaufen und dann habe ich den Gewinn da mitgenommen.
Cool. Spannende Erkenntnis, die du da gemacht hast mit den Dividenden. Das Coole bei den amerikanischen Unternehmen ist ja auch, dass man viermal im Jahr Dividenden ausgeschüttet bekommt. Da kann man sich also viermal im Jahr freuen. Bei den Deutschen ist es ja in der Regel nur einmal.
Richtig. ja, das ist auch ein Nebeneffekt, das stimmt.
Ja. Hast du das Geld dann reinvestiert, was du aus dem Verkauf realisiert hast? Oder hast du dir davon was anderes Schönes mal gegönnt? Man soll sich ja auch mal belohnen.
Ja, das stimmt. Nee, in dem Fall habe ich von dem Geld dann wieder eine neue Aktie gekauft. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich gekauft habe jetzt von dem Geld, aber das war eigentlich auch meine Grundidee. Ich habe ja gesagt, ich will das jetzt nicht verkaufen, weil es gut gelaufen ist und irgendwie was Tolles mitmachen, sondern ich möchte nur ein bisschen umschichten und deswegen war halt nur angesagt, verkaufen, was Neues kaufen.
Ja. Gehst du da bei den Dividenden aktuell auch so vor? Also du hast ja gesagt, dein Ziel ist es schon, irgendwann ein passives Einkommen daraus zu generieren. Mhm. Ziehst du das Geld da aktuell auch schon raus oder ist es aktuell noch in den frühen Jahren der Fall, dass du die Dividenden auch reinvestierst?
Genau, das ist bei mir aktuell noch der Fall. Also ich habe jetzt noch keinen Schritt gemacht in Richtung irgendwie weniger arbeiten oder sowas und dementsprechend habe ich halt noch das gleiche Geld wie vorher und bin jetzt nicht auf die Dividenden angewiesen, sage ich mal, Gott sei Dank. Und deswegen momentan werden alle Dividenden komplett wieder reinvestiert.
Ja, cool. Wie viel Dividenden werden dir da so ausgeschüttet aktuell? Weiß ich nicht, aufs Jahr gesehen kann man das wahrscheinlich am ehesten sagen.
Also mein Ziel ist dieses Jahr, ich muss mal gucken, ob ich das erreiche, weil natürlich, wie gesagt, Corona dann doch ein paar Unternehmen ein bisschen runtergerissen hat. Aber mein Ziel für dieses Jahr wäre, dass ich pro Monat 100 Euro bekomme.
Cool. Ja, das ist ja schon richtig gut auf jeden Fall. Also finde ich gut, dass du da ein Ziel gesetzt hast. Darauf lässt sich dann auf jeden Fall aufbauen und mit ja, der steigenden Größe des Portfolios steigt dann ja auch tendenziell dann der Rückfluss aus Dividenden.
Richtig, richtig, das ist das Schöne. Und wenn man dann auch Unternehmen hat, die sehr viel Dividendenwachstum haben, was auch eigentlich ein Indikator für mich immer ist oder Kriterium, dann quasi, also ich habe, bestes Beispiel war ich mal damals bei Unilever, die habe ich mir gekauft und die habe ich auch 2-3 Jahre lang nicht angefasst, einfach so gelassen, wie sie war und trotzdem jedes, in dem Fall Quartal, die zahlen ja auch 3-4 Mal im Jahr, einfach mehr Geld bekommen oder nicht, sag ich mal, alle jedes Jahr einmal eine Erhöhung bekommen, weil die halt einfach von sich aus erhöhen und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt eigentlich nichts gemacht, ich habe es einfach so behalten, wie es ist, aber kriege mehr Geld zurück und das ist schön.
Ja. Sehr schön, ja, so muss es sein. Also Anlegen macht ja auch Spaß, ne? Also das muss man ja auch sagen. Also die meisten sagen immer, ich will mich damit nicht beschäftigen, das ist alles so trocken und blöd irgendwie, aber das kommt ja auch daher, dass man einfach, ja, wenn man etwas nicht versteht, dann ist es ja völlig klar, dass das keinen Spaß macht.
Ja.
Aber sobald man irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt und ja auch positive Erfahrungen sammelt, das ist ja auch wieder wie in allen anderen Lebensbereichen genauso, fängt das Ganze auch an, Spaß zu machen. Siehst du das auch so?
Ich persönlich sehe es auch so. Mir macht es auch wirklich Spaß, mich damit zu beschäftigen. Ich kann auch vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, sie haben daran jetzt nicht so viel Spaß oder auch gar keinen Spaß. Aber ich glaube, bei vielen ist es so ein bisschen die Angst, wie ich ja damals mit irgendwie, weiß nicht, 22, 23 oder was auch hatte. Oh ja, Aktien ist ja nur was für reiche Leute und ich kann das ja gar nicht und ich will mich nicht beschäftigen. Aber gerade heutzutage gibt es ja auch mit ETFs oder auch von mir aus mit normalen Fonds, wenn man sich welche kaufen will, auch Alternativen, wo man eben nicht jeden Tag sich die News angucken muss und im Minutentakt irgendwelche Aktien kauft und verkauft. Weil ich glaube, das ist so das Bild, was Leute von einem haben, wenn man sagt, man hat Aktien, dann ist halt so der Wolf of Wall Street Mensch im Hintergrund, der alle paar Sekunden was verkauft und dann damit 1000% Gewinn macht und abends Blut und Wasser schwitzt und so. Aber das ist halt nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von den Leuten, die in Aktien investieren. Beziehungsweise ich würde auch sagen, dass, sag ich mal, auf dem Extrem, oder in dem extremen Maße, wie das dann im Film zum Beispiel gezeigt wurde, ist es auch kein Investieren, sondern einfach nur Spekulieren. Und richtig, da ist halt einfach noch viel mehr Aufwand denn dahinter. Und das wäre zum Beispiel auch nichts für mich. Das wäre mir viel zu anstrengend.
Ja, nee, also ich finde auch den Ansatz, den du da verfolgst, Buy and Hold, bin ich auch ein großer Freund von, mache ich bei mir auch so. Ich traue mich jetzt so langsam auch ran, dass ich ins Optionsgeschäft einsteige, aber auch um das zu versichern und um laufende Einnahmen zu generieren. Habe da jetzt aber auch nicht vor, Daytrading zu betreiben. Auch das ist mir dann tatsächlich auch zu aufwendig,
Ja, ist interessant. Also ich habe mich damit bislang noch nicht beschäftigt. Immer mal wieder auch natürlich was gehört, wenn Leute bei YouTube was gezeigt haben oder so. Aber ja, noch bin ich mit dem Niveau, was ich irgendwie quasi an Rendite bekomme und mit dem Aufwand, den ich da habe, ganz zufrieden und halte mich dann noch zurück. Mal schauen, vielleicht ändert sich das irgendwann. Vielleicht kannst du mir irgendwann mal Tipps geben, wie das mit deinen Optionen läuft und vielleicht steige ich dann auch ein.
Sehr gern, das mache ich. Du sagst gerade, dass so der Aufwand eben auch passen muss. Wie viel Zeit investierst du denn so im Monat oder in der Woche in deine Finanzen und in deine Aktiengeschäfte?
Wie viel Zeit? Ich würde mal sagen, so ganz grob vielleicht, also man muss investieren, ich würde sagen jetzt mal so 3-4 Stunden in der Woche, aber man muss ja dazu sagen, ich habe zum Beispiel auch irgendwie 1-2 Apps auf dem Handy, wo ich einfach mal zwischendurch schnell mir mal News angucke oder sowas und das zähle ich dann in dem Moment mit da rein. Also ich sitze jetzt nicht jeden Samstag 4 Stunden zu Hause und mache irgendwas mit Aktien, aber wenn ich halt jeden Tag nur eine Viertelstunde mir mal irgendwelche News durchlese, dann ist das ja auch schon mal ein bisschen Zeit. Deswegen würde ich sagen, ja, das mache ich auf alle Fälle. Wenn ich davor bin, mir eine Aktie zu kaufen oder wieder Geld habe, um mir eine Aktie zu kaufen, dann meistens auch noch ein bisschen mehr, weil man dann natürlich guckt, okay, was habe ich schon, was würde ich gerne haben, wie sind die Preise. Und ansonsten die einzige Sache, die ich zum Beispiel jetzt wirklich eigentlich fast, oder nicht täglich, aber wochentäglich mache, ist, dass ich einfach meine Konten angucke, allerdings auch nicht alle einzeln, sondern mit so einer App auf dem Handy, wo ich einfach alle Banken drin habe, dann mache ich einen Kontoanruf und dann habe ich einfach auf einen Blick einen Überblick und weiß, wo wie viel Geld ist, wer was abgebucht hat und so. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich täglich mache.
Das ist, finde ich, nochmal ein super Tipp zum Abschluss, den ich auch immer gerne gebe. Vielen Dank, dass du den jetzt nochmal gebracht hast, weil viele tun das eben nicht. Also für mich als Ex-Bankerin ist es auch so, dass das irgendwie in meiner Natur liegt, dass ich halt täglich meine Kontostände checke. Einfach, weil es für mich wichtig ist zu wissen, wie ist denn hier gerade so aktuell die Lage? Passen die Ein- und Ausgaben und stimmen die Abbuchungen auch? Also ist genau. da irgendwie alles richtig oder ist da irgendwas schiefgelaufen? Und ja, also ich kenne in meinem Umfeld viele Leute, die ja gucken so einmal im Monat auf ihr Konto, so um zu gucken, ob noch was da ist, ob sie noch was ausgeben können, bevor das neue Gehalt kommt und haben eventuell dann in dem Moment diesen Schockmoment und sind schon im Dispo.
Ja,
und, ja, und das ist halt echt gar nicht gut. Also insofern, ja, danke für diesen Tipp an der Stelle.
Ja, also kann ich wirklich auch nur zuraten, wie du schon gesagt hast. Das ist, also ist wirklich auch kein großer Aufwand heutzutage mit der ganzen Technologie, die man hat. Und es bringt ja nur auch, viele sind ja glaube ich auch so ein bisschen, das ist so wie, es sind Pfauen, oder? Pfauen stecken ihren Kopf in den Sand, glaube ich. Ja, so das Pfauenprinzip. Du guckst halt nicht drauf, dann wird es schon passen, aber das funktioniert ja so nicht. Also nur weil du nicht drauf guckst, geht ja das Geld nicht runter. Deswegen einfach mal ab und zu drauf gucken und so ein Gefühl dafür haben. Und man muss sie jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag machen. Manche Leute mögen es vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber zumindest wissen, ah, okay, diesen Monat kommt noch irgendwie die Abbuchung von dem, ich habe noch das Geld drauf, das sollte man schon machen.
Ja, absolut. Also ich denke auch täglich ist so, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber einmal in der Woche bin ich der Meinung, sollte man das schon unbedingt auf jeden Fall tun. Ja. Einfach um da immer up to date zu sein, was denn da so auf seinen Konten vor sich geht.
Definitiv, ja. Und wenn man dann irgendwann noch anfängt, in Dividendenaktien zu investieren, dann macht das sogar noch mehr Spaß, weil dann sieht man nämlich alle paar Tage, dass da ein bisschen Geld reinflattert.
Ja, das stimmt, absolut. Ja, ich komme jetzt auch schon hier zu meinen Abschlussfragen und ja, kurze Frage, kurze Antwort von dir. Mhm. Du vervollständigst meine Sätze. Bist du bereit dafür?
Ich bin bereit, ja.
Sehr schön. Geld ist für dich was?
Mittel zum Zweck.
Reich sein bedeutet für dich?
Unbesorgt das Leben führen zu können, das man sich selbst vorstellt oder das man selbst leben möchte, was auch immer das heißt.
Sehr schön. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Dann würde ich definitiv irgendwo in einem tierischen Bereich, sprich im Tierheim, im Zoo, Tierpfleger, irgendwie sowas in die Richtung arbeiten, weil ich Tiere einfach liebe, aber mich aufgrund der oft doch geringen Gehälter dagegen entschieden habe.
Ja, schön. Also es ist ein schöner Ansatz. Ich drücke dir die Daumen, dass du irgendwann so viel passives Einkommen generierst, dass du dir das selbst erfüllen kannst. Vielen und Dank. Ja, dann vielleicht doch noch eben mit Tieren zusammenarbeitest. Irgendwann.
Das wäre wirklich super, ja. Da würde ich mich drüber freuen.
Ja, vielen Dank, Dennis, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst. War ein super interessantes Gespräch mit dir. Und ja, ich wünsche dir ganz viel positive Geschäfte, Aktiengeschäfte weiterhin und viele gute Erfahrungen, mehr gute als schlechte.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg mit deinem Podcast und dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg an der Börse oder wo auch immer du investierst.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.